From the Conference Center at Temple.
Aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Allgemeine Schwesternversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es sprechen Mitglieder der ersten Präsidentschaft und der Frauenorganisationen der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein Chor von PV-Mädchen, jungen Damen und FFV-Schwestern, die mehr als 50 Länder mit ihrer jeweiligen Sprache und Kultur vertreten. Frauen und Mädchen ab 8 Jahren sind überall auf der Welt zusammengekommen, um von den Führern der Kirche Rat und Anleitung zu erhalten. Schwester Rosemary A. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung, leitet diese Versammlung.
Sisters, Schwestern, herzlich willkommen zur Allgemeinen Schwesternversammlung der 186. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Wir sind dankbar, hier im Konferenzzentrum in Salt Lake City versammelt zu sein und freuen uns, dass überall auf der Welt Schwestern in ähnlicher Weise zusammengekommen sind. Wir schätzen sie und freuen uns, dass sie dabei sind. Dankbar heißen wir auch Zuhörer anderer Glaubensrichtungen willkommen, die heute Abend unter uns sind. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz hat, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Ich bin Rosemary M. Wixom, die Präsidentin der Primarvereinigung. Wir sind dankbar, dass Präsident Monson und seine Ratgeber, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf, heute Abend bei uns sind. Wir heißen außerdem Elder Jeffrey R. Holland, Elder D. Todd Christofferson und Elder Ronald A. Rasband vom Kollegium der 12 Apostel sowie Bischof Gerald Cousset, den präsidierenden Bischof der Kirche, willkommen. Ebenfalls auf dem Podium Platz genommen haben die Präsidentschaften der Primarvereinigung, der Jungen Damen- und der Frauenhilfsvereinigung sowie die Mitglieder des jeweiligen Hauptausschusses. Wir sehen es als einen großen Segen an, gemeinsam in diesem großen Werk tätig zu sein. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein einzigartiger Chor von PV-Mädchen, jungen Damen und FFV-Schwestern, die mehr als 50 Länder mit ihrer jeweiligen Sprache und Kultur vertreten. Dieser Chor symbolisiert die Einigkeit, die wir überall auf der Welt als Töchter Gottes im Evangelium Jesu Christi verspüren. Die Leitung hat Lillian Severinsen und Linda Magetz spielt die Orgel. Zu Beginn singen der Chor und alle Anwesenden das Lied »Hab ich Gutes am heutigen Tag getan«, Nummer 150. Das Anfangsgebet spricht dann Morgan Manford, eine junge Dame aus der Gemeinde Bonneville 2 im Fall Bonneville in Salt Lake City.
Thank you. Father in heaven.
Lieber Vater im Himmel, wir sind so dankbar, dass wir heute hier sein können, dass wir uns als Frauen deiner Kirche versammeln können. Wir fühlen uns so gesegnet, dass wir die Gelegenheit haben, die Botschaften zu hören, die uns heute gegeben werden. Wir sind dankbar für unseren liebenden Propheten Thomas S. Monson und für all die Männer und Frauen, die uns dir näher bringen. Wir sind dankbar für die vielen Segnungen, die wir von dir erhalten. Wir bitten dich, dass du die segnest, die heute sprechen werden, dass dein Geist mit ihnen ist. Wir bitten dich, dass unser Herz vom Geist erfüllt sein wird, sodass wir in unserem Alltag uns an die Botschaften erinnern, die uns heute Abend gegeben werden. Vater, wir lieben dich und wir lieben deinen Sohn. Wir sind so dankbar für die Kirche und sagen das im Namen Jesu Christi. Amen.
As part of this evening's meeting, im Rahmen der Versammlung werden wir Videos sehen, die zeigen, wie wir die Hilfsmaßnahmen der Kirche für Millionen Menschen auf der ganzen Welt unterstützen, die aus ihrer Heimat geflohen sind. Die Videos beschreiben, wie wir als Jünger Jesu Christi unseren Mitmenschen geistig dienen können. Schauen wir uns nun das erste Video an. Danach singt der Chor ein Medley aus den Liedern Liebet einander und Ich bin ein Kind von Gott. Kerstin Tenney spielt dazu die Violine. Anschließend spricht Schwester Cheryl A. Esplin, die erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der Primarvereinigung, zu uns.
During the long, cold winter,
im langen, kalten Winter 1838-39, nachdem sie aus Missouri vertrieben worden waren, schienen die Heiligen das Gefühl zu haben, dass wir keine dauerhafte Bleibe finden würden, ganz gleich, wo wir Halt machten. Oh, wie Zion trauert. Ihre Söhne sind in den Straßen der grausamen Hand des Feindes zum Opfer gefallen und ihre Töchter weinen im Stillen. Zwischen 5.000 und 7.000 Männer, Frauen und Kinder sind von den Sammlungsorten in Missouri vertrieben worden. Sie mussten Haus und Land verlassen, um in Armut eine neue Bleibe zu suchen. Etwa 12 Familien überqueren jeden Tag den Fluss nach Quincy und etwa 30 warten ständig auf der anderen Seite darauf, ihn zu überqueren. Die gütigen Einwohner von Quincy sind großherzig und haben Mitleid mit uns. Wenn die Menschen in Illinois uns nicht beigestanden hätten, wären Hunderte von Heiligen gestorben. Wir schätzen diese Güte so sehr, als wären plötzlich Boten am Ufer des großen Flusses erschienen und hätten Nahrung und Kleidung unter den Leidenden verteilt. Als ein Bruder in seinem Haus Zuflucht vor den Stürmen bot, war der Fußboden oben und unten nächtelang mit Betten bedeckt. Sie lagen so nah beieinander, dass man kaum einen Fuß irgendwo hinsetzen konnte, ohne auf ein Bett zu treten. Einige unserer lieben Brüder, die mit uns Gott gepriesen und gebetet haben, liegen jetzt unter den Toten begraben. Andere, die vor ein paar Monaten noch dem engen und schmalen Pfad zu folgen schienen, haben uns zu unserem Erstaunen und Kummer verlassen und sind geflohen. Unser Prophet und viele andere, die uns lieb sind, sind immer noch im Gefängnis. Wenn wir die gegenwärtige Lage betrachten, scheint Zion völlig zerstört. Aber das ist nicht der Fall. Das Werk des Herrn schreitet voran. Der Geist des Herrn ruht seit einigen Monaten auf mir wie nie zuvor. Und auch wenn ich mich Tag und Nacht abgemüht habe, um die Kranken zu versorgen, wurden mir viele Stunden mühsamer Arbeit durch die Zwiesprache mit meinem Vater im Himmel versüßt. Mögen wir kühn und mutig sein und auf den Herrn vertrauen. Er allein wird dafür sorgen, dass die Macht der Finsternis vor uns flieht. Seid guten Mutes, auch inmitten des Widerstands. Verzagt nicht unterwegs. Ich weiß, dass der Weg für müde Pilgerer wie uns sehr eng und schmal ist. Wir finden nur hier und da einen Reisenden, der uns auf unserem Weg begleitet. Aber der Herr wird uns sicher ans Ziel führen.
Love one another as
wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Die Vertonung dieser Bibelstelle hat uns der Chor soeben berührend nahegebracht. Jesus sprach diese Worte ja wenige Stunden vor seinem Sühnopfer. Einem Sühnopfer, das Elder Jeffrey R. Holland als den erhabensten Beweis reiner Liebe bezeichnet, der im Laufe der Weltgeschichte jemals erbracht worden ist. Jesus hat uns nicht nur dazu angehalten, einander zu lieben, er hat es uns auch vorgelebt. Sein Leben und Wirken bestand darin, dass er umherzog und Gutes tat und alle eindringlich aufforderte, seinem Beispiel nachzueifern. Er hat erklärt, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Präsident Thomas S. Monson, dessen Leben von diesem Aufruf zur Liebe durchdrungen und geprägt ist, legt dies so aus. Ich glaube, der Herr sagt uns damit, dass unser Leben nur wenig Zweck hat, wenn wir uns nicht im Dienst an anderen verlieren. Wer nur für sich selbst lebt, verkümmert schließlich und verliert bildlich gesehen sein Leben. Während derjenige, der sich im Dienst an anderen verliert, wächst und aufblüht und somit sein Leben rettet. Bei wahrem christlichen Dienen geht es nicht um uns, es geht um unseren Nächsten. Eine Frau, die ihren bettlägerischen Mann pflegte, drückte dies so aus. Sehen Sie in dieser Aufgabe keine Last, sondern vielmehr die Möglichkeit, das Wesen der Liebe umfassender zu begreifen. Sondra D. Houston hat bei einer Andacht an der Brigham Young Universität die Fragen gestellt, was wäre, wenn wir einander tatsächlich ins Herz blicken könnten? Würden wir einander dann besser verstehen? Würden wir, wenn wir nachvollziehen könnten, wie einem anderen zumute ist, wenn wir mit dessen Augen sehen und mit dessen Ohren hören könnten, die Zeit finden und uns die Zeit nehmen zu dienen, und würden wir anders miteinander umgehen, wären wir dann geduldiger, freundlicher und nachsichtiger? Schwester Houston hat auch von einem Erlebnis auf einem JD-Lager berichtet. Eine Sprecherin dort ging auf das Thema Werden ein. Sie sagte, sei du diejenige, die einer anderen die Hand entgegenstreckt und dient. Leg den Spiegel aus der Hand und schau lieber durch das Fenster. Zur Veranschaulichung bat sie daraufhin ein Mädchen zu sich nach vorn und stellte sich ihm gegenüber. Dann zog sie einen Spiegel aus der Tasche und stellte ihn zwischen sich und das Mädchen, sodass sie auf ihr eigenes Spiegelbild blickte, während sie auf das Mädchen einredete. Wenig überraschend kam dabei kein herzliches, tief empfundenes Gespräch zustande. Dieser Anschauungsunterricht führt uns eindrucksvoll vor Augen, dass es so gut wie unmöglich ist, sich mit jemandem auszutauschen und ihm zu dienen, wenn wir gleichzeitig bloß uns selbst vor Augen haben, an uns denken und allein unsere Bedürfnisse wahrnehmen. Danach stellte sie den Spiegel zur Seite, holte einen Fensterrahmen hervor und hielt ihn zwischen sich und das Gesicht des Mädchens. Wir erlebten nun mit, wie sie sich einzig und allein auf das Mädchen konzentrierte. Wahres Dienen erfordert nun mal, dass wir uns mit den Bedürfnissen und den Empfindungen des anderen befassen. Oftmals geht uns leider vor allem um uns selbst und unser rastloses Leben. Als blickten wir in einen Spiegel und hielten gleichzeitig nach Möglichkeiten zum Dienen Ausschau, sind dabei aber doch nicht wirklich durch das Fenster des Dienens. Präsident Monson betont immer wieder, dass wir umgeben sind von Menschen, die unsere Aufmerksamkeit, unseren Zuspruch, unsere Unterstützung, unseren Trost und unsere Freundlichkeit brauchen, seien es Angehörige, Freunde, Bekannte oder Fremde. Er erklärt, wir sind die Hände des Herrn hier auf der Erde und wir haben den Auftrag zu dienen und seine Kinder emporzuheben. Er ist auf einen jeden von uns angewiesen. Letztes Jahr im Januar wurden die Kinder in aller Welt in den Zeitschriften Friend und Liahona gebeten, dem Aufruf Präsident Monsons Folge zu leisten und die Hände des Herrn zu sein. Sie sollten Gelegenheiten zum Dienen ergreifen, kleinere ebenso wie größere. Dann sollten sie den Umriss ihrer Hand auf einem Blatt Papier nachzeichnen, ihn ausschneiden und darauf schreiben, was sie Gutes getan hatten. Diese Hände schickten die Kinder dann an die Zeitschriften der Kirche. Wahrscheinlich gehören viele von euch, die ihr heute Abend hier zuhört, zu dieser großen Menge Kinder, die liebevoll etwas für andere getan und dann davon berichtet haben. Wenn Kinder schon von klein auf lernen, wie man anderen Liebe erweist und ihnen hilft, gewöhnen sie sich damit ein Verhaltensmuster des Dienens an, das sie sich ein Leben lang bewahren. Oftmals sind es die Kinder, die uns vorleben, dass liebevolles Dienen keine große, aufsehenerregende Sache sein muss. Schon Kleinigkeiten können sinnvoll und ausschlaggebend sein. Eine PV-Lehrerin hat beispielsweise berichtet: Heute, sagte sie, bastelten die 5- und 6-Jährigen eine Freundschaftsheißkette. Jedes Kind fertigte ein paar Zeichnungen auf Papierstreifen an. Ein Bild von sich selber, eines von Jesus und weitere von der Familie und anderen Leuten, die sie mochten. Wir klebten die Streifen dann zu Ringen zusammen, fügten einen Ring in den anderen und formten daraus eine Freundschaftskette. Beim Zeichnen sprachen die Kinder über ihre Familie. Heather sagte: Ich glaube, meine Schwester mag mich nicht. Wir streiten andauernd. Ich hasse mich schon selber. Ich habe echt kein gutes Leben. Und sie vergrub den Kopf in den Händen. Ich dachte an ihr Elternhaus und fand, dass sie es wirklich nicht so gut getroffen hatte. Aber dann sagte Anna vom anderen Ende des Tisches: Heather, ich stecke deinen Papierring hier zwischen meinen und den von Jesus, weil er dich lieb hat und weil ich dich auch lieber habe. Daraufhin krabbelte Heather unter den Tisch zu Anna hin und umarmte sie. Und als Heather nach dem Unterricht von ihrer Großmutter abgeholt wurde, sagte Heather zu ihr: Weißt du was, Oma? Jesus hat mich lieb. Wenn wir uns, und sei es auch nur durch Kleinigkeiten, liebevoll eines anderen annehmen, dann wird das Herz weich und wandelt sich, weil nun jemand Gottes Liebe verspürt. Manchmal ist es jedoch nicht so einfach, dem dringenden Bedarf gerecht zu werden. Es gibt ja so viele Menschen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen und die schwere Lasten zu tragen haben. Vielleicht haben einige Schwestern unter uns das Gefühl, sie seien am Ende ihrer Kräfte, weil es schon allein in der Familie mehr als genug zu tun gibt. Bedenken Sie bitte, dass wir bei diesen oft so banalen alltäglichen Verrichtungen jedoch im Dienste Gottes stehen. Andere haben vielleicht das Gefühl, es fehle ihnen etwas. Diese Lehre könnte vielleicht ausgeführt werden, wenn sie sich in ihrem Umfeld ein wenig umsehen und schauen, wie sie einem anderen die Last leichter machen können. In jedem Alltag lassen sich Möglichkeiten finden, Gutes zu tun. Wir leben in einer streitsüchtigen Welt. Schon allein dadurch, dass wir nicht kritisieren, dass wir nicht über andere herziehen, dass wir andere nicht verurteilen, schon allein durch ein Lächeln, ein Danke oder durch Geduld und ein freundliches Wort dienen wir. Andererseits gibt es auch Dienstprojekte, die Zeit und Energie kosten und die wir gezielt planen müssen. Auch sie sind jede Mühe wert. Vielleicht sollten wir uns zunächst diese Fragen stellen: Wem in meinem Umfeld kann ich heute helfen? Wie viel Zeit und Mittel stehen mir zur Verfügung? Inwiefern kann ich durch meine Talente und Fähigkeiten dienen? Wo können wir gemeinsam als Familie Gutes tun? Präsident Dieter F. Uchtdorf weist auf diesen Umstand hin. Sie müssen bei sich vor Ort das tun, was die Jünger Christi in jeder Evangeliumszeit getan haben: sich beraten, alle vorhandenen Hilfsmittel nutzen, sich um Inspiration vom Heiligen Geist bemühen, den Herrn um Bestätigung bitten und dann die Ärmel hochkrempeln und ans Werk gehen. Weiter sagt er: Ich verheiße Ihnen, wenn Sie sich an dieses Muster halten, werden Sie gezielt Führung erhalten und wissen, wem, womit, wann und wo Sie auf die Weise des Herrn dienen sollen. Wenn ich mir vorzustellen versuche, wie es sein wird, wenn der Heiland wiederkehrt, dann fällt mir immer sein Erscheinen unter den Nephiten ein. Damals fragte er die Menschen: Habt ihr welche unter euch, die krank sind? Bringt sie her. Habt ihr welche, die lahm sind oder blind oder hinkend oder verkrüppelt oder aussätzig oder die verdorrt sind oder die taub sind oder die in irgendeiner Weise bedrängt sind? Bringt sie her und ich werde sie heilen, denn ich habe Mitleid mit euch. Mein Inneres ist von Barmherzigkeit erfüllt. Und der Erretter heilte sie, jeden Einzelnen. Derzeit lautet sein Auftrag an uns: Seine Hände sollen wir sein. Ich weiß inzwischen, erst Gottes Liebe und Nächstenliebe verleihen dem Leben Sinn. Mögen wir dem Beispiel des Erlösers nacheifern und uns seine Aufforderung zu Herzen nehmen, uns liebevoll unsere Mitmenschen anzunehmen. Ich bezeuge das Wahres, was Präsident Henry B. Eyring verheißt. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, um einem anderen zu dienen, dann spüren wir, wie sehr der Herr diesen Menschen liebt. Und dann spüren wir auch seine Liebe zu uns. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Auf ein Zeichen der Dirigentin singen wir gemeinsam mit dem Chor das Lied Süß ist dein Werk, Nummer 95 im Gesangbuch. Danach hören wir von Schwester Neil F. Marriott, der zweiten Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen. Nach ihren Worten schauen wir uns das zweite Video an. Im Anschluss daran spricht Schwester Linda K. Burton, die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, zu uns. Ja, süß ist das Werk, das ist wahr, Schwestern. Und ich möchte auch einige Gedanken heute mit Ihnen besprechen. Kurz nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu verkündete der Apostel Petrus: Mit Gewissheit erkenne das ganze Haus Israel, Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Dies traf die Zuhörer ins Herz und sie fragten Petrus und die übrigen Apostel: Was sollen wir tun, Brüder? Und fortan befolgten sie freudig, was Petrus sie lehrte. Morgen ist Ostersonntag. Ich hoffe, auch uns trifft es ins Herz, dass wir den Heiland annehmen, umkehren und freudig gehorsam sein dürfen. Bei dieser Generalkonferenz werden wir von Führern und Führerinnen der Kirche inspirierte Weisung empfangen. Sicherlich werden Ihre Worte unser Herz berühren. Und so frage ich heute Abend: Was sollen wir tun, Schwestern? Eliza R. Snow, die vor fast 150 Jahren Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung war, erklärte ihren Mitschwestern damals: Der Herr hat uns eine große Verantwortung auferlegt. Ich bezeuge, dass diese Aussage noch heute gilt. Die Kirche und das Reich des Herrn brauchen Frauen, die sich vom Geist leiten lassen und ihre einzigartigen Gaben dazu einsetzen, andere zu nähren, den Mund aufzutun und Evangeliumswahrheiten zu verteidigen. Unsere Inspiration und unsere Intuition sind wichtige Elemente beim Aufbau des Gottesreiches. Wir müssen also unseren Teil tun, um Gottes Kindern die Errettung zu bringen. Wir bauen das Reich auf, wenn wir andere nähren. Das erste Kind Gottes, das wir im wiederhergestellten Evangelium aufrichten müssen, sind jedoch wir selbst. Emma Smith hat gesagt: Ich wünsche mir den Geist Gottes, um mich zu erkennen und zu verstehen, damit ich alles, jede Gepflogenheit und jeden Wesenszug überwinden kann, was nicht zu meiner Erhöhung beiträgt. Wir müssen einen felsenfesten Glauben an das Evangelium des Erretters aufbringen und gestärkt durch Tempelbündnisse auf die Erhöhung zustreben. Was, wenn einige unserer Gepflogenheiten im wiederhergestellten Evangelium Jesu Christi keinen Platz haben? Auf sie zu verzichten mag erforderlich machen, dass andere einen seelisch unterstützen und nähren. So war es bei mir. Zu meiner Geburt pflanzten meine Eltern einen Magnolienbaum. Die Magnolien sollten als Schmuck dienen, wenn ich einmal in der protestantischen Kirche meiner Vorväter heiraten würde. Doch am Tag meiner Hochzeit waren weder meine Eltern da noch Magnolien. Ich hatte mich der Kirche ein Jahr zuvor angeschlossen und war nach Salt Lake City gereist, um im Tempel das Endowment zu empfangen und an meinen Verlobten David gesiegelt zu werden. Als ich Louisiana verließ und mich Utah näherte, überkam mich ein Gefühl der Heimatlosigkeit. Vor der Hochzeit sollte ich bei Davids Stiefgroßmutter übernachten, die alle nur liebevoll Tante Carol nannten. Da war ich nun, fremd in Utah, und sollte bei einer Fremden übernachten, bevor ich für die Ewigkeit an eine Familie gesiegelt werden würde, die ich kaum kannte. Zum Glück liebte ich meinen Zukünftigen und auch den Herrn und vertraute ihnen. Als David und ich vor Tante Carols Haustür standen, wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Die Tür öffnete sich und ich stand da wie ein verschrecktes Kaninchen. Doch ohne ein Wort streckte Tante Carol die Hände aus und nahm mich in den Arm. Sie hatte selbst keine Kinder und sie... Ja, ihr fürsorgliches Herz wusste, dass ich einen Ort brauchte, wo ich hingehörte. Wie tröstlich und schön war dieser Moment. Meine Angst schmolz dahin und mir war, als sei ich an einem geistig sicheren Ort verankert worden. Liebe heißt, Platz für jemanden zu schaffen, so wie Tante Carol es für mich tat. Eine Mutter schafft in ihrem Körper buchstäblich Platz, um ein ungeborenes Kind zu nähren und hoffentlich auch in ihrem Herzen, wenn sie es großzieht. Nähren heißt aber nicht nur, Kinder zu gebären. Eva wurde Mutter genannt, noch bevor sie Kinder hatte. Ich glaube, Mutter sein heißt Leben geben. Denken Sie nur, auf wie vielfältige Weise Sie Leben geben. Es könnte bedeuten, dass man dem Hoffnungslosen ein seelisch stabiles Leben, dem Zweifler ein geistig erfülltes Leben gibt. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes können wir einen Ort schaffen, wo die Diskriminierten, Abgewiesenen und Fremden seelisch Heilung finden. Auf diese liebevolle, doch wirksame Art und Weise bauen wir das Gottesreich auf. Schwestern, wir alle sind mit der Gabe, Leben zu geben, zu nähren und eine Mutter zu sein, auf die Erde gekommen, weil dies Gottes Plan ist. Um seinem Plan zu folgen und das Reich aufzubauen, muss man selbstlos Opfer bringen. Orson F. Whitney schrieb: Alles, was wir erleiden und ertragen, Vor allem, wenn wir dabei geduldig sind, macht unser Herz rein und macht uns liebevoller und wohltätiger. Durch Mühe und Trübsal machen wir die Entwicklung durch, die uns unserem Vater und unserer Mutter im Himmel ähnlicher macht. Diese läuternden Prüfungen bringen uns zu Christus, der uns heilen kann, sodass wir im Erlösungswerk nützlich sind. Wir bauen das Reich auch auf, wenn wir den Mund auftun und für die Wahrheit Zeugnis ablegen. Das ist die Art, wie der Herr vorgeht. Er lehrt mit der Macht und Vollmacht Gottes. Schwestern, das können wir auch. Frauen reden im Allgemeinen gern und sind gern zusammen. Wenn wir mit der uns überlassenen Priestertumsvollmacht arbeiten, entwickelt sich aus dem Reden und dem Zusammensein, dass wir das Evangelium verkünden und führen. Schwester Julie Beck, die ehemalige Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung, hat erklärt, die Fähigkeit, für persönliche Offenbarung bereit zu sein, sie zu empfangen und danach zu handeln, ist das Wichtigste, was man in diesem Leben erlernen kann. Dies erfordert eine bewusste Anstrengung. Ich kann bezeugen, dass uns persönliche Offenbarung vom Heiligen Geist immer dazu bewegt, ewige Wahrheit zu verinnerlichen, auszusprechen und danach zu handeln. Je mehr wir Christus folgen, desto mehr spüren wir, wie er uns liebt und leitet. Je mehr wir spüren, wie er uns liebt und leitet, desto mehr wollen wir die Wahrheit weitergeben und verkünden, wie er es getan hat, selbst wenn wir auf Widerstand stoßen. Vor einigen Jahren betete ich um die richtigen Worte, als ich gegenüber einer anonymen Anruferin die Mutterschaft verteidigen musste. Sie fragte, sind Sie die Neil Merritt, die so viele Kinder hat? Freudig antwortete ich ja und dachte, sie würde jetzt so etwas sagen wie, ach, wie schön, doch weit gefehlt. Nie werde ich vergessen, wie die Stimme in der knisternden Leitung sagte, ich finde es unmöglich, dass Sie auf diesem überfüllten Planeten auch noch Kinder zur Welt bringen. Oh, stotterte ich, ich weiß, wie Sie sich fühlen. Sie blaffte, das wissen Sie gar nicht. Kleinlaut sagte ich, nun, vielleicht nicht. Sie begann daraufhin, sich über meine törichte Entscheidung auszulassen, Kinder zu bekommen. Während ihrer Schimpftirade betete ich um Hilfe. Da kam mir die sanfte Eingebung, was würde der Herr ihr sagen? Ich spürte, dass ich auf festem Boden stand und fasste bei dem Gedanken an Jesus Christus Mut. So sagte ich, ich bin froh, Mutter zu sein, und ich verspreche Ihnen, dass ich nichts unversucht lassen werde, meine Kinder so zu erziehen, dass sie die Welt zu einem besseren Ort machen. Sie erwiderte, na hoffentlich, und legte auf. Es war keine große Sache. Schließlich befand ich mich ja sicher in meiner Küche. Doch auf meine eigene bescheidene Weise konnte ich alle Familien und Mütter verteidigen, alle, die nähren. Ich verstand die Lehre Gottes von der Familie und glaubte daran. Und ich betete um die richtigen Worte, diese Wahrheit bezeugen zu können. Wenn wir anders als die Welt denken und handeln, schlägt uns Kritik entgegen. Wir aber müssen uns an ewigen Grundsätzen verankern und für sie Zeugnis ablegen, ganz gleich, wie die Welt darauf reagiert. Wenn wir uns fragen, was sollen wir tun? So denken wir doch über die Frage nach, was tut der Heiland denn immer zu? Er nährt uns. Er ist Schöpfer. Er spornt zu Wachstum und Güte an. Ihr Frauen, ihr Schwestern, das können wir auch. Ihr Mädchen in der Primarvereinigung, gibt es in eurer Familie jemanden, der es nötig hat, dass ihr lieb und nett zu ihm seid? Man baut das Reich auch auf, wenn man andere nährt. Als der Heiland die Erde unter der Leitung seines Vaters schuf, war dies ein großer Akt des Nährens. Er schuf nämlich einen Ort, wo wir wachsen und Glauben an seine sühnende Macht entwickeln konnten. Glaube an Jesus Christus und an sein Sühnopfer, das ist der beste Ort, wo wir Heilung und Hoffnung, Wachstum und unsere Bestimmung finden. Jeder Mensch muss sich geistig wie körperlich irgendwo zugehörig fühlen. Wir Schwestern jeden Alters können diesen Ort bieten, ja, einen heiligen Ort. Wir haben die große Verantwortung, Frauen zu werden, die dem Erretter folgen, die inspiriert nähren und die furchtlos nach der Wahrheit leben. Wenn wir den Vater im Himmel darum bitten, uns zu Erbauern seines Reiches zu machen, fließt uns seine Macht zu und wir erkennen, wie wir nähren und schließlich, wie unsere Eltern im Himmel werden können. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt.
Es kommt überall vor, dass andere uns brauchen und wir wiederum andere brauchen. Meine Freundin meinte, du, ich kenne da ein paar Flüchtlingsfamilien und möchte ihnen helfen. Da wusste ich, dass ich das auch tun sollte.
Ich weiß noch, wie wir tagelang nichts zu essen hatten und hungrig zu Bett gehen mussten. Wir waren etwa 5 Jahre lang in einem Lager in Guinea.
Als ich Fatou zum ersten Mal traf, war sie ganz still und schüchtern. Ich war mir nicht sicher, ob wir uns verstehen und eine gute Beziehung haben würden. Ich glaube, das ist bei einem deiner Wettrennen.
Genau.
Als ich an der Highschool war, nahm ich an Cross-Country-Rennen teil. Es war eine große Leidenschaft. Fatou fand Interesse an Wettläufen und war sehr gut darin, wie sich herausstellte. Ich wusste, wie wichtig es ihr war, weil ich wusste, wie wichtig es mir damals war.
Ich weiß nicht, wo ich ohne Toni wäre. Sie hat mich nicht nur beim Laufen unterstützt, sondern bei allem, was ich tue. Jedes Mal, wenn meine Familie oder ich sie brauchten, war sie für uns da.
Ich bin Mormonin und Fatou ist Muslimin. Ich glaube, wir unterstützen einander einfach in der Art, wie wir Gott verehren.
Du weißt es vielleicht nicht, aber du hast mein Leben sehr beeinflusst. Für mich bist du nicht nur eine Freundin, sondern jemand, auf den ich mich immer verlassen kann. Ganz gleich, wo ich bin oder was ich gerade durchmache.
Ja. Ach, Fatou, ich hab dich lieb.
Ich dich auch.
Sie hat mir gesagt, wie viel es ihr bedeutet, dass ich für sie da bin. Das rührt mich sehr, weil man oft gar nicht merkt, wie sehr man jemanden beeinflusst.
Ich möchte jemand anderem so helfen, wie sie mir geholfen hat. Ich möchte das für jemand anderen tun können.
Wir haben von Gott diesen Geist der Liebe, der Menschen zusammenführt.
Dann werden ihm die Gerechten antworten. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann haben wir dich fremd und obdachlos gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
On the day Relief Society was organized.
Am Gründungstag der Frauenhilfsvereinigung erklärte Emma Smith, wir werden Außergewöhnliches leisten. Wir erwarten außergewöhnliche Ereignisse und unsere Hilfe wird dringend gebraucht. Dringend benötigte Hilfe und außergewöhnliche Ereignisse, damals wie heute kommt so etwas immer wieder vor. Einen solchen Anlass gab es etwa, als die Handkarrenpioniere, wie Präsident Brigham Young auf der Herbstgeneralkonferenz 1856 bekannt gab, immer noch unterwegs waren und in der Zeit zurücklagen. Er sagte, euer Glaube, eure Religion und euer Glaubensbekenntnis werden nicht einen einzigen von euch im zelestialen Reich unseres Gottes erretten, wenn ihr nicht genau die Grundsätze verwirklicht, die ich euch jetzt lehre. Geht und bringt die Leute her, die jetzt noch da draußen auf der Prärie sind, und haltet euch strikt an das, was wir zeitlich nennen. Andernfalls wird euer Glaube vergebens sein. Unsere große Bewunderung gilt den Männern, die sich auf den Weg machten, um die leidgeprüften Heiligen in Sicherheit zu bringen. Aber was machten damals eigentlich die Schwestern? Schwester Lucy Musserve Smith berichtete, dass die Anwesenden nach Präsident Youngs Aufruf gleich zur Tat schritten. Frauen zogen sich gleich im Tabernakel den wärmenden Unterrock und die Strümpfe aus und legten alles, was sie entbehren konnten, in die Wagen, um es den Heiligen in den Bergen zu schicken. Als Retter und Handkarrenpioniere sich Wochen später schon Salt Lake City näherten, berief Präsident Brigham Young wiederum eine Versammlung im Tabernakel ein. Eindringlichst bat er die Mitglieder, besonders die Schwestern, sich der Schwergeprüften anzunehmen, ihnen zu essen zu geben und sie bei sich aufzunehmen. Ihr werdet feststellen, dass manchen die Füße bis zum Knöchel erfroren sind. Andere sind die Beine bis zum Knie erfroren und wieder anderen sind die Hände erfroren. Wir möchten, dass ihr sie so aufnehmt, als wären sie eure eigenen Kinder und dass ihr ihnen die gleiche Zuneigung entgegenbringt. Lucy Musserve Smith schreibt weiter: Wir taten, was wir konnten, unterstützt von guten Brüdern und Schwestern, um den Bedürftigen beizustehen. Ihre Hände und Füße hatten schlimme Erfrierungen. Wir ließen in unseren Anstrengungen nicht nach, bis alle versorgt waren. Nie hat mir eine Arbeit mehr Zufriedenheit, ja Freude geschenkt, denn es herrschte eine solche Einmütigkeit. Was gibt es für willige Hände als nächstes zu tun? Meine lieben Schwestern, diese Schilderung lässt sich auch auf heutige Verhältnisse übertragen und auf diejenigen beziehen, die in unserer Zeit in aller Welt leiden. Denn ein neues, außergewöhnliches Ereignis berührt unser Herz. Weltweit gibt es mehr als 60 Millionen Flüchtlinge, die gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben mit eingeschlossen. Die Hälfte davon sind Kinder. Diese Menschen haben enorme Schwierigkeiten durchgemacht und beginnen in einem neuen Land und einer neuen Kultur ganz von vorne. Zwar gibt es mitunter eine Organisation, die ihnen zur Seite steht und für Unterkunft und das Lebensnotwendigste sorgt. Doch was sie eigentlich brauchen, ist ein Freund, der für sie da ist und ihnen hilft, sich in der neuen Heimat zurechtzufinden. Jemand, der ihnen hilft, die Sprache zu erlernen und die Lebensweise zu begreifen. Jemand, mit dem sie sich verbunden fühlen. Letzten Sommer lernte ich Schwester Yvette Bugingo kennen, die mit 11 Jahren in einem vom Krieg zerrissenen Teil der Welt von einem Ort zum anderen floh, nachdem ihr Vater ermordet worden war und 3 ihrer Brüder als verschollen galten. Yvette und der Rest der Familie hielten sich schließlich 6,5 Jahre lang als Flüchtlinge in einem Nachbarland auf, bis sie endlich ein neues Zuhause fanden. Sie hatten das Glück, dass sich ein Ehepaar um sie kümmerte, sie chauffierte und mit der Schule und mit anderen Sachen half. Dieses Ehepaar war, wie sie sagt, im Grunde genommen die Antwort auf unsere Gebete. Die Mutter und die kleine Schwester singen heute Abend hier im Chor. Seit ich diese bemerkenswerten Frauen kennengelernt habe, frage ich mich des Öfteren, was wäre, wenn ihre Geschichte denn meine Geschichte wäre? Wir Schwestern machen mehr als die Hälfte des Vorratshauses des Herrn aus, mit dem den Kindern des himmlischen Vaters geholfen werden soll. Dieses Vorratshaus besteht nicht allein aus Waren, sondern auch aus Zeit, Talenten, Fähigkeiten und unserem göttlichen Wesen. Rosemary M. Wixom hat gesagt, das göttliche Wesen in uns entfacht in uns den Wunsch, uns anderen zuzuwenden. Es veranlasst uns zum Handeln. Präsident Russell M. Nelson geht auf dieses göttliche Wesen der Frauen ein, das uns zum Handeln bewegt und sagt, wir brauchen Frauen, die wissen, wie sie durch ihren Glauben Wichtiges zu Wege bringen und die in einer an Sünde erkrankten Welt mutig für Sittlichkeit und die Familie eintreten. Frauen, die wissen, wie man zum Schutz und zur Stärkung der Kinder und der Familie die Mächte des Himmels herabruft. Ob sie nun verheiratet oder alleinstehend sind, sie als Schwestern besitzen ganz bestimmte Fähigkeiten und eine besondere Intuition, die ihnen von Gott verliehen worden sind. Wir Brüder können ihren einzigartigen Einfluss nicht nachahmen. Ein Schreiben der ersten Präsidentschaft vom 27. Oktober 2015 bringt die große Anteilnahme und das große Mitgefühl für die Millionen von Menschen zum Ausdruck, die auf der Flucht vor Bürgerkrieg oder sonstigen Bedrängnissen ihr Zuhause verlassen haben. Die erste Präsidentschaft ersucht jeden Einzelnen und die Familien und die Einheiten der Kirche, sich an Ort und Stelle in christlicher Weise an Dienstprojekten für Flüchtlinge zu beteiligen und dem Fonds der Kirche für humanitäre Hilfe Spenden zukommen zu lassen, wo dies möglich ist. Die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Damen und der Primarvereinigung haben sich Gedanken darüber gemacht, wie wir dieser Aufforderung der ersten Präsidentschaft nachkommen können. Wir wissen, dass Sie, liebe Schwestern aller Altersgruppen, aus allen erdenklichen Gesellschaftsschichten und unterschiedlichen Verhältnissen kommen. Jede Schwester dieser weltweiten Schwesternschaft der Heiligen hat bei der Taufe versprochen, diejenigen zu trösten, die des Trostes bedürfen. Wir müssen jedoch bedenken, dass keine von uns schneller laufen sollte, als sie Kraft hat. Vor dem Hintergrund dieser Wahrheiten haben wir die Hilfsaktion Ich war fremd ins Leben gerufen. Wir hoffen, dass Sie sich Gebet erfüllt überlegen werden, wie Sie im Rahmen Ihrer zeitlichen und sonstigen Möglichkeiten die Flüchtlinge in Ihrer Gegend unterstützen können. Dadurch können wir jemandem als Einzelne dienen, als Familie und als Organisation. Wir können Freundschaft, Betreuung und weitere christliche Hilfeleistungen anbieten. Dies ist eine von vielen Möglichkeiten, wie die Schwestern Gutes tun können. Bei all ihren gebeterfüllten Bemühungen sollten sie sich an den weisen Rat König Benjamins halten, den er gab, nachdem er sein Volk dazu aufgerufen hatte, sich derer anzunehmen, die Hilfe brauchen. Seht zu, dass dies alles in Weisheit und Ordnung geschieht. Schwestern, wir wissen, dass es dem Herrn etwas bedeutet, wenn wir uns anderen liebevoll zuwenden. Beachten Sie diese Ermahnungen aus den Heiligen Schriften. Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Und der Heiland selbst sagt, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Die Witwe, die nur 2 kleine Münzen geben konnte, wurde vom Heiland gelobt, weil sie tat, was ihr eben möglich war. Der Herr erzählte auch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter und schloss mit der Aussage, dann geh und handle genauso. Manchmal ist es nicht gerade bequem, sich anderen zuzuwenden. Wenn wir jedoch einmütig in Liebe zusammenarbeiten, dürfen wir Hilfe vom Himmel erwarten. Bei der Beerdigung einer bemerkenswerten Tochter Gottes erzählte jemand, dass diese Schwester in den 90er Jahren als Pfahlverv-Leiterin zusammen mit anderen aus dem Pfahl Decken für die Notleidenden im Kosovo gespendet hatte. Wie der barmherzige Samariter bog sie von ihrem Weg ab, um mehr zu tun. Sie fuhr mit ihrer Tochter mit einem mit Decken beladenen LKW von London in den Kosovo. Auf der Heimfahrt empfing sie eine unmissverständliche geistige Eingebung, die ihr tief ins Herz drang. Sie lautete, du hast da etwas sehr Gutes getan. Nun fahr nach Hause, schau dich in der Straße um, wo du wohnst, und diene dort deinem Nächsten. Bei der Beerdigung wurde so manches erzählt, was inspirierend war und bewies, wie diese gläubige Frau innerhalb ihres Einflussbereichs sowohl außergewöhnliche Ereignisse und dringend benötigte Hilfeleistungen bemerkte und darauf reagierte, ebenso wie auch die ganz alltäglichen Anlässe. So öffnete sie zum Beispiel ihr Herz und ihr Zuhause zu jedes Tages- und Nachtzeit für junge Leute, die in Schwierigkeiten steckten. Meine lieben Schwestern, wir können sicher sein, dass der Vater im Himmel uns zur Seite steht, wenn wir uns niederknien und seine Führung erbitten, um seinen Kindern ein Segen sein zu können. Der Vater im Himmel, unser Retter Jesus Christus und der Heilige Geist stehen bereit, uns zu helfen. Präsident Henry B. Eyring gab den Frauen der Kirche dieses machtvolle Zeugnis. Der Vater im Himmel hört und erhört ihre glaubensvollen Gebete um Führung und Hilfe, damit sie in ihrem Dienst ausharren können. Der Heilige Geist wird ihnen und denen gesandt, für die sie von ganzem Herzen sorgen. Sie werden gestärkt, aber auch inspiriert werden, sodass sie wissen, in welchen Grenzen und in welchem Umfang sie helfen können. Der Geist wird sie trösten, wenn sie sich fragen, habe ich genug getan? Und wenn wir darüber nachdenken, wer dringend unsere Hilfe benötigt, dann fragen wir uns am besten doch, was wäre, wenn ihre Geschichte denn meine Geschichte wäre? Mögen wir nach Inspiration streben, nach den Eingebungen handeln, die wir empfangen, und uns einmütig denen zuwenden, die in Not sind, so wie wir dazu imstande sind und dazu inspiriert werden. Vielleicht wird dann einmal über uns das gesagt, was der Heiland über eine liebevolle Schwester gesagt hat, die sich seine angenommen hatte. Sie hat ein gutes Werk getan. Sie hat getan, was sie konnte. Das nenne ich außergewöhnlich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Schwestern, wir bedanken uns bei Ihnen allen aufrichtig dafür, dass Sie heute Abend bei uns waren. Wir danken auch dem Chor und allen übrigen für ihre Mitwirkung und bedanken uns ferner bei allen, die auf irgendeine Weise zur Vorbereitung dieser Versammlung beigetragen haben. Der Chor singt nun das Lied »Kommt, folget mir«. Elizabeth Marsh spielt dazu das Cello. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Following President Eyring's message.
Nach seiner Botschaft singt der Chor die ersten zwei Strophen des Lieds »Mehr Heiligkeit gib mir«, Nummer 79 im Gesangbuch. Auf ein Zeichen der Dirigentin stimmen die Anwesenden dann in der dritten Strophe mit ein. Das Schlussgebet spricht Sokani Parko, eine FFV-Schwester aus dem kambodschanischen Zweig Jordan River im Pfahl Granger Nord in Salt Lake City.
Thank you.
Ich freue mich, dass ich heute Abend bei Ihnen bin und dass wir gemeinsam Gott verehren, in uns gehen und uns weihen. Wir haben zusammen gebetet. Unser liebevoller Vater im Himmel hat uns gehört. Wir haben an unseren Erretter, den Herrn Jesus Christus, gedacht, während uns Lieder, die ihn loben, berührt haben. Wir wurden dazu inspiriert, unserem Herrn mehr zu helfen, in seinem Werk die Kinder des Vaters im Himmel emporzuheben und ihnen beizustehen. Unser Wunsch, für andere da zu sein, nimmt aus Dankbarkeit für alles, was der Retter für uns getan hat, noch weiter zu. Daher schwillt uns das Herz in der Brust, wenn gesungen wird: Weil mir so viel gegeben ist, so geb auch ich. König Benjamin hat in seiner großen, im Buch Mormon verzeichneten Predigt genau diese Art Dankbarkeit verheißen. Wenn unser Glaube an Jesus Christus uns dazu bewegt, dass wir uns für die Freude bereit machen, die aus seiner Vergebung erwächst, hegen wir den Wunsch, anderen in seinem Namen zu dienen. König Benjamin hat deutlich gemacht, dass man Vergebung nicht innerhalb eines Augenblicks erreicht. Er hat es so ausgedrückt. Und nun, um des Willen, was ich zu euch gesprochen habe, das heißt um des Willen, dass ihr euch von Tag zu Tag Vergebung für eure Sünden bewahrt, so dass ihr ohne Schuld vor Gott wandeln könnt, möchte ich, dass ihr von eurer Habe mit den Armen teilt, ein jeder gemäß dem, was er hat, wie die Hungrigen zu speisen, die Nackten zu kleiden, die Kranken zu besuchen und ihnen Hilfe zuteilwerden zu lassen, geistig ebenso wie zeitlich, gemäß ihren Bedürfnissen. Almas Weggefährte Amulek zeigte ebenfalls die Wahrheit auf, dass man im Dienst des Herrn verbleiben muss, um sich die Vergebung zu bewahren. Und nun siehe, meine geliebten Brüder, ich sage euch, ihr sollt nicht meinen, dies sei alles. Denn wenn ihr dies alles getan habt, aber die Bedürftigen und die Nackten abweist und nicht die Kranken und Bedrängten besucht und von eurer Habe, sofern ihr habt, mit den Bedürftigen teilt, ich sage euch, wenn ihr dies nicht tut, siehe, so ist euer Beten unnütz und trägt euch nichts ein. Und ihr seid wie Heuchler, die den Glauben verleugnen. Heute Abend denke ich an die Frauen in meinem Leben. In unserer Familie gibt es 31 Frauen und Mädchen. Angefangen bei meiner Frau bis hin zu unseren drei jüngsten Urenkelinnen. Einige sind heute Abend bei uns. 5 davon sind jünger als 12. Vielleicht ist dies ihre erste Versammlung im Konferenzzentrum mit ihren Schwestern in der Kirche des Erretters. Jede wird von diesem Erlebnis anderes in Erinnerung behalten und ihre eigenen Vorsätze fassen. Ich möchte über 3 Erinnerungen und 3 Vorsätze sprechen, die sie hoffentlich bis an ihr Lebensende und noch darüber hinaus begleiten werden. Die Erinnerungen beruhen auf Gefühlen. Die Vorsätze wiederum betreffen Taten. Das allerwichtigste Gefühl ist Liebe. Ihr habt die Liebe der hervorragenden führenden Schwestern, die gesprochen haben, spüren können. Durch den Geist habt ihr gespürt, wie sehr sie euch gern haben, obwohl sie euch nicht einmal kennen. Und das, weil sie spüren, wie sehr der Vater im Himmel und der Erretter euch lieben. Deshalb möchten sie für euch da sein und euch helfen, die Segnungen zu erlangen, die Gott sich für euch wünscht. Ihr habt heute Liebe für andere empfunden, für Freunde, Schulkameraden, Nachbarn oder sogar jemanden, den ihr gerade erst getroffen habt, einen Fremden. Diese Liebe ist eine Gabe Gottes. In den Heiligen Schriften wird sie Nächstenliebe und reine Christusliebe genannt. Ihr habt sie heute Abend empfunden und könnt sie oft empfangen, wenn ihr euch darum bemüht. Ein zweites Gefühl, das ihr heute Abend gespürt habt, war der Einfluss des Heiligen Geistes. Die Schwestern haben euch heute Abend verheißen, dass der Heilige Geist euch leiten wird, wie ihr anderen im Auftrag des Herrn dienen sollt. Durch den Geist habt ihr gespürt, dass ihre Verheißung vom Herrn stammt und wahr ist. Der Herr hat gesagt, nun wahrlich, wahrlich, ich sage dir, setze dein Vertrauen in jenen Geist, der dazu führt, Gutes zu tun, ja, gerecht zu handeln, demütig zu wandeln, rechtschaffen zu richten. Und dies ist mein Geist. Euch ist dieser Segen heute Abend gewährt worden. Vielleicht ist euch ja der Name oder das Gesicht von jemandem, der Hilfe braucht, in den Sinn gekommen. Das mag nur ein flüchtiger Gedanke gewesen sein, aber aufgrund des heute Gehörten werdet ihr darüber beten und dabei darauf vertrauen, dass Gott euch zu dem Guten führt, was er sich für diesen Menschen wünscht. Wenn ihr euch solche Gebete zu einer Gewohnheit macht, bewirkt das in euch und anderen eine Wandlung zum Besseren. Das dritte Gefühl, das ihr heute Abend hattet, ist der Wunsch, dem Erretter näher zu sein. Selbst das jüngste Mädchen hier hat gewiss gespürt, dass die Einladung in diesem Lied buchstäblich gemeint ist. Kommt, folget mir, der Heiland sprach. So folget seinem Wandel nach. Der erste Vorsatz, den ihr angesichts dieser Gefühle fassen müsst, ist das praktische Dienen. Dabei seid ihr nicht auf euch gestellt. Wenn ihr jemanden im Auftrag des Erretters Trost spendet und für ihn da seid, bereitet der Herr vor euch den Weg. Die zurückgekehrten Missionaren hier können bestätigen, dass das nicht bedeutet, dass hinter jeder Tür jemand wartet, der euch willkommen heißt. Oder dass jeder, um den ihr euch bemüht, es euch danken wird. Aber der Herr wird vor eurem Angesicht hergehen und den Weg bereiten. Mehr als einmal hat Präsident Monson gesagt, dass er weiß, dass diese Verheißung des Herrn wirklich stimmt. Und wo euch jemand empfängt, da werde ich auch sein, denn ich werde vor eurem Angesicht hergehen. Ich werde zu eurer rechten Hand sein und zu eurer linken, und mein Geist wird in eurem Herzen sein, und meine Engel rings um euch zu stützen. Dies tut er unter anderem, indem er das Herz desjenigen vorbereitet, dem beizustehen, er euch bittet. Auch euer Herz bereitet er vor. Ihr werdet auch feststellen, dass der Herr euch Helfer zur Seite stellt. Zu eurer Rechten, zu eurer Linken und rings um euch. Ihr seid nicht auf euch gestellt, wenn ihr anderen im Namen des Herrn dient. So hat er auch heute Abend mir geholfen. Der Herr hat für eine Wolke von Zeugen in gesprochener wie in musikalischer Form gesorgt, die ihre Stimme vereint und die Macht dessen, was ich heute Abend für ihn sagen sollte, verstärkt haben. Ich musste nur darauf achten, dass ich meinen kleinen Teil richtig in seine Komposition einfüge. Ich hoffe und bete, dass ihr dankbar seid und euch freut, wenn der Herr euch mit anderen zusammenbringt, um gemeinsam für ihn zu dienen. Wenn ihr diese Erfahrung oft macht, und so wird es geschehen, werdet ihr so wie ich auch immer zustimmend lächeln, wenn wir singen, »Süß ist dein Werk«. Ihr werdet auch lächeln, wenn ihr an diesen Vers denkt. Der König wird ihnen antworten, »Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.« Als zweites müsst ihr euch vornehmen, immer an den Herrn zu denken, wenn ihr euch in seinen Dienst begebt. Der Herr geht nicht nur von unserem Angesicht her und schickt Engel, die an unserer Seite dienen, sondern er findet den Trost, den wir anderen spenden, so, als hätten wir ihn ihm gespendet. Jede Tochter Gottes, die die Botschaften dieser Versammlung hört und daran glaubt, wird fragen, was erwartet der Herr von mir, damit ich ihm helfen kann, denen beizustehen, die es brauchen? Jede Schwester befindet sich in einer anderen Situation. Das gilt auch für meine kleine Schar von Töchtern, Schwiegertöchtern, Enkelinnen und Urenkelinnen. Ihnen und allen Töchtern des Vaters im Himmel möchte ich noch einmal den klugen Rat von Schwester Linda K. Burton ans Herz legen. Sie hat euch aufgefordert, voll Glauben zu beten, um zu erfahren, was ihr in eurer Situation für den Herrn tun sollt. Und sie hat euch den wohltuenden Trost verheißen, den der Herr persönlich der Frau gespendet hat, die dafür kritisiert worden war, dass sie ihm mit teurem Öl das Haupt gesalbt hatte, das man auch hätte verkaufen können, um den Armen zu helfen. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan, denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, überall auf der Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man sich an sie erinnern und erzählen, was sie getan hat. Diese kurze Schriftstelle ist in turbulenten Zeiten ein wohltuender und kluger Rat für die treuen Schwestern im Reich des Herrn. Sie werden beten, damit sie erfahren, wem sie nach dem Willen des Vaters aus Liebe zu ihm und zu unserem Retter dienen soll. Und wie die Frau aus dem Bericht im Markus-Evangelium, deren heilige Tat zu Ehren des Erretters der Welt zwar im Gedächtnis geblieben ist, nicht jedoch ihr Name, werden sie dafür keine dauerhafte öffentliche Anerkennung erwarten. Ich hoffe, dass die Schwestern in unserer Familie aus Liebe zu Gott ihr Bestes geben werden, um denen zu dienen, die Hilfe brauchen. Der dritte Vorsatz, den ich mir hoffe, besteht doch jedoch darin, dass sie bei ihren guten Werken, die gewiss lobenswert und bedeutend sind, bescheiden bleiben. Ich bete, dass sie diesen Rat beherzigen, den sie wirklich hören müssen, den der Herr gegeben hat. Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Dann sagte er, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Dein Almosen soll verborgen bleiben und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ich bete darum, dass die Schwestern im Reich des Herrn, wo sie auch sind und wie ihre Situation auch sein mag, von ihrem Glauben an den Erretter und ihre Dankbarkeit für sein Sühnopfer dazu bewogen werden, für diejenigen, denen zu dienen Gott sie bittet, zu tun, was sie nur können. Wenn sie das tun, so verheiße ich, beschreiten sie den Weg, an dessen Ende sie heilige Frauen werden, die der Erretter und der himmlische Vater herzlich willkommen heißen und vor aller Augen belohnen. Ich bezeuge, dass dies die Kirche des auferstandenen Jesus Christus ist. Er ist auferstanden. Er hat den Preis für all unsere Sünden gezahlt. Ich weiß, dass wir dank ihm auferstehen werden und ewiges Leben haben können. Präsident Thomas S. Monson ist sein lebender Prophet. Der Vater im Himmel hört und er hört unsere Gebete. Ich bezeuge, dass wir dem Erretter näher kommen, wenn wir aus reiner Liebe anderen in seinem Namen dienen. Dieses Zeugnis gebe ich Ihnen im Namen Jesu Christi. Amen.
Dear Heavenly Father,
lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir heute bei der Allgemeinschwesternversammlung dabei sein durften. Wir danken dir für die Sprecher, für die Worte, die sie gesagt haben. Wir danken dir für die Kirche und für das Evangelium. Vater, wir bitten dich, bitte segne Präsident Thomas S. Monson, unseren Propheten und seine Ratgeber und die Generalautoritäten und auch unsere örtlichen Führer, dass sie gesund sind und uns so führen, wie du es möchtest. Wir danken dir für alles, was du uns gibst. Und wir freuen uns schon darauf, auch in der nächsten Woche weitere gute Worte zu hören bei der Konferenz. Wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein konnten. Und bitte beschütze uns und segne uns auf unserem Heimweg. Und all dies möchten wir gern sagen, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.